Es war eigentlich geplant, das mit zwei Beamern durchzuführen. Also wir haben ja so ein Szenario mit einem Server, einem Client und ich bin hier der Angreifer in der Mitte. Und jetzt haben wir allerdings nur einen Beamer, da ist irgendwie einer geklaut worden noch, das ist irgendwie ziemlich scheiße. Das müssen wir mal ein bisschen improvisieren. Also das wird darauf hinauslaufen, dass der Client gelegentlich mal sagt, so, ich sehe jetzt dies und das oder dass wir hinten umstecken oder so. Also es wird ein bisschen improvisiert werden müssen. Also das tut mir leid, da können wir jetzt nichts machen halt. Wir haben das damals in Hamburg auf dem Easter Hack vorgeführt mit zwei Beamern, aber auch mehr Zeit, das war ein bisschen besser irgendwie. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt hier. Naja, da gibt es ja noch den Vorführeffekt, dass manche Sachen dann einfach nicht gehen, obwohl sie sonst gehen. Sicherlich auch bekannt. Voraussetzung. Ich setze mal voraus, dass hier die Leute, die sich das angucken, hier sich vertraut sind mit TCP und wissen, was ARP ist und so. Also da wollte ich jetzt nicht im Detail noch drauf eingehen, wie so eine TCP-Connection funktioniert und so. Das setze ich mal voraus. Ich denke mal, auch die meisten werden eventuell in meinem Vortrag vorhin in der Aula gesehen haben. Wir haben jetzt, wie gesagt, folgendes Szenario. Ja, hier ist der Server, er ist der Client, ich bin der Angreifer. Wir sind zurzeit verbunden über einen Hub. Wir werden jetzt uns eine Telnet-Session angucken zunächst und versuchen da was zu infiltrieren. Dann werden wir ein bisschen die Connection resetten. Wir werden Reset-Daemon ausprobieren. Ich werde mal versuchen, meine IP zu ändern und dann mich als Telnet-Server auszugeben. Und er versucht sich dann an ihn zu connecten, kommt dann bei mir raus. Wir gucken uns ein bisschen ARP an, was man mit ARP-Replies machen kann, wie das mit diesem ARP-Cache aussieht. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen Hand an, wie man mit Hands in einem geswitchten Netzwerk, ich habe ja auch einen Switch dabei, den schließe ich dann nochmal an, wie man da Verbindungen kapern kann, wie man die unter Umständen resynchronisieren kann. Das mit dem Resynchronisieren ist immer so eine Sache, das funktioniert leider bei Hand nicht immer, das sage ich aber gleich vorher. Das werden wir zumindest mal probieren und zum Schluss werden wir dann versuchen, so dieses Szenario, was ich in dem Vortrag zum Schluss da beschrieben hatte, mal hier durchzuspielen. Also da läuft dann hier ein DNS-Server, ein HTTPS-Server, wir sind an einem Switch und dann versuchen wir mit ARP-Relaying, versuche ich dann die Connection von den beiden erstmal sichtbar zu machen und mit DNS-Spoofing und so einem Middle-Attack werde ich dann versuchen, das Zertifikat auszutauschen, was da hin und her gewandert ist. Und das wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ich vermute mal, dass man unter Umständen hinten vielleicht nicht alles erkennen kann. Wie sieht das aus? Hinten könnt ihr diesen TCP-Dump sehen? Nee. Da drin, ja. Können wir jetzt leider auch nicht ändern. Da müssen wir irgendwie, sage ich halt, was da steht.
Vielleicht, wenn das Licht ausgemacht wird noch.
Genau, vielleicht können wir ein bisschen verdunkeln irgendwie. Ist da mittlerweile eigentlich ein Engel anwesend?
Ja.
Einer, gut. Wegen Mikrofon und so. Also wenn Fragen gibt oder so, schreit, dann wird sicherlich ein Mikrofon verteilt. Ich möchte mal betonen, es ist ein Workshop, also wenn ich irgendwelchen Unsinn erzähle, was ich nicht ganz ausschließen kann, fällt mir mal ruhig ins Wort oder wenn Fragen gibt oder so oder Beiträge oder Kommentare oder was ausprobiert werden will, sagt einfach mal. So, dann fangen wir mal an. So, jetzt macht der Jan mal eine Telnet-Session zu dem Server und wir gucken mal hier im TCP-Dump, was da passiert. Hier unten in dem Fenster.
Was war das nochmal? Jack, ne?
Nee, ist noch kein DNS.
Nein, der Benutzer.
So.
Dummy was.
Haben wir eigentlich hier so ein Zeigedingens?
Nee, ne? So.
Maus. Hast du was gemacht?
Ich bin bei ihm eingeloggt.
Warum sehe ich das nicht? Weil ich offline bin.
Nee.
Da. Ach, scheiße. So. So. Ja, technisches Problem. Also wir sehen jetzt hier lustig die Pakete vorbeifliegen. Die IP-Adresse 192.168.0.2 ist er, der Client. 168.0.1 ist er, der Server. Das sehen wir auch an dieser 23. Das ist der Port 23, an dem das Ganze geht. Und ja, jetzt fließt das hier hin und her. Hier sehen wir bei der 02 den Source-Port 1189. Und wir sehen ein gesetztes Push-Flag, das heißt vermutlich, dass da, wir sehen es auch hier in Klammern, 2 Byte Payload hier, hier sind wir 19 Byte Payload, die da hin und her fließen. Also er macht irgendwas dort. So, jetzt werde ich mal versuchen, mit einem Paketkonstruktor diese Verbindung zu infiltrieren. Dazu starte ich mal dieses Perl-Skript. Ach, scheiße. startet dann dieses Perl-Skript. Kann man das erkennen? Also halbwegs. So, das ist, wie ich in dem Vortrag schon sagte, ein Perl-Skript mit so einer TK-Frontend-Oberfläche oder irgendwie was. Da kann man dann hier die Sequenznummern, Ports und so eintragen, hier sagen, was für ein Protokoll man will. Momentan geht nur TCP. Wir sagen hier, wir wollen ein Paket verschicken. Und jetzt gucken wir uns in dem TCP-Dump an, was für Sequenznummern wir hier eintragen wollen. Also wir wollen ein Paket simulieren, das von dem Source kommt, also von dem Client. Also wir sehen es hier, diese komische Portnummer 1189, das ist die 192.168.02, die tragen wir jetzt mal hier ein. Ein Port sehen wir auch in diesem TCP-Dump, das war die 1189. Der Zielhost, an den das Ganze geht, das ist der Server. Hier neben mir, das ist die 192.168.01. Der Zielport ist der Port 23, der Ende Port, wissen wir alle. Diese Informationen haben wir hier alle aus dem TCP-Dump entnommen. So, jetzt müssen wir gucken, was der Server denn für eine Sequenznummer erwartet vom Client. Wir sehen hier, das letzte Paket vom Server ist das hier unten. Und hier steht, na gut, das ist jetzt umgebrochen, eine Acknowledgement-Nummer von 1375 und so weiter. Das ist jetzt die Sequenznummer, die der Server als nächstes erwartet. Deshalb trage ich die jetzt hier mal ein. Und das Paket, was der Client als nächstes erwartet vom Server, müsste eine Sequenznummer haben, die wir in dem vorherigen Paket erkennen können. Das ist diese hier. Können wir im Grunde genommen auch weglassen, weil es uns dann eh nicht mehr interessiert. Das ist die 1. So ungefähr müsste das aussehen. So, und jetzt können wir diesem Paket, da müssen wir zunächst das Acknowledgement Flag setzen und wir setzen das Push Flag. Push Flag heißt, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, dass der Payload direkt im Protokollstack nach oben gereicht werden soll, also direkt verarbeitet werden soll. Er soll da nicht vorgehalten werden, sondern direkt hoch und die Anweisung soll dann ausgeführt werden. Jetzt denken wir uns mal irgendeinen String aus, irgendwas, was da ausgeführt werden soll und das sieht dann so aus zum Beispiel. Hallo Jan, das ist er. Und das ist jetzt ein Echo in eine Textdatei. Da soll jetzt also auf dem Server in seinem Verzeichnis eine Textdatei erzeugt werden. So, und jetzt gucken wir mal, ob alles stimmt. Eck, Push. Und dann schicken wir das Paket einfach mal los. So, und das sehen wir jetzt auch hier unten. Und jetzt geht es hier schon etwas rund. Was haben wir denn jetzt hier?
Ich sehe jetzt bei mir auf dem Display.
So, jetzt berichtet er gerade, er sieht schon diese Anweisung bei sich auf dem Display. Vielleicht können wir jetzt mal.
Wollen wir mal umstecken?
Mega. So, jetzt sehen wir das, was der Client gerade gesehen hat.
Also. Ja, ich habe eine Auflösung von 1024x480, deswegen ist das ein bisschen klein. Aber ich kann die Schrift ein bisschen größer stellen.
Also wenn man sich konzentriert, genau hinguckt und heute Morgen auch nicht viel Rüben gegessen hat, dann kann man das auch erkennen. Also ich kann es sehen.
Ich weiß nicht, was ist denn hier eine größere Schrift? Ich kenne mich hier nicht aus.
Ich weiß es auch nicht. Ich gebe einfach 3 oben an der 1.
Ja, ist das besser? Nicht wirklich. Hat er ja gar nicht gemacht. Sowas, ja? Nee. Ja. Nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Nee, es wird das Display sprengen. So? Warte mal. Ja, ist ein.
Das ist doch geil.
Na, okay.
So.
Dann.
Warte mal, jetzt mal nicht.
Achso. Perhaps, ja. Dann scroll ich, das ist alles ein bisschen scheiße auf meinem kleinen Display. So.
So, ich denke, damit können wir leben. Also wir sehen jetzt bei ihm den String des Textes, den ich jetzt in das Paket gepackt habe und auf die Ladung gegeben habe, wird es bei ihm angezeigt, weil ich es an den Server geschickt habe und der schickt es als Display dann halt zurück zu ihm und er kriegt es angezeigt. Also er müsste jetzt sich erschrecken und schreien und denken, oh mein Gott, jetzt hat mir jemand hier irgendwas in meine Verbindung da eingebaut. Ja gut, sieht man natürlich jetzt. So, und jetzt können wir mal überlegen, wie wir da jetzt weitermachen. Jetzt könnten wir versuchen, diese Verbindung zu synchronisieren, weil sobald er jetzt was tippen würde, würde dieser Axtorm, von dem ich in dem Vortrag gesprochen habe, losbrechen. Das wollen wir uns aber gar nicht angucken, weil das sonst zu wüst wird. Ich werde jetzt mal ein Paket konstruieren, was jetzt seine Verbindung resettet. Also ich schicke ihm jetzt, ich sehe ja seine Pakete hier noch, was er als nächstes erwartet, und schicke ihm jetzt ein Paket mit einem Reset-Flag und dann müsste da eigentlich gleich Connection Closed oder sowas kommen. Da war eine Frage. Was?
Ja.
Ja, wegen dem einen Paket jetzt, das lohnt sich glaube ich nicht. Weil wir sehen jetzt gleich, wie die Connection resettet wird, und dann wollen wir nochmal, das wird sonst zu hektisch laufen, wenn wir jetzt ständig umstecken. Aber ich stecke mal wieder um.
Also ich habe hier auch TCP-Dump offen.
Achso, das ist ja.
Okay, wieder hier. Ist ein bisschen. Ich glaube, ich lasse die Front mal so. Obwohl, ja, das bringt nicht wirklich was. Ja? Okay. Hier, ja. White on black, black on white, ja. Okay. Ja, das ist irgendwie nicht wirklich cool. Gut, dann sehen wir keinen TCP-Dump.
Ja. So, jetzt muss ich mal hier die Sequenznummern raussuchen. Also ich drehe jetzt das, was ich eben gemacht habe, quasi um. Ich sage jetzt, Source Host ist jetzt die 192.168.0.1, Ziel ist die 02, Source Port 23, Ziel Port ist die 1189, sein Port. Sequenznummer muss ich mal raussuchen. So, ich habe jetzt das mal konstruiert, jetzt schicke ich das mal ab. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht vertippt. Jetzt müsste eigentlich dort etwas passieren.
Ganz genau.
Connection closed by foreign host. Also ich habe quasi umgedreht, die Sequenznummer mir aus dem TCP-Dump rausgesucht, habe gemäß der Acknowledgement-Nummer, die er erwartet hat, ihm als Server getarnt ein Paket geschickt mit einem gesetzten Reset-Flag. Und jetzt haben wir gesehen, dass bei ihm sofort die Connection resettet ist. Jetzt wollen wir mal überlegen, was man dann weitermachen könnte jetzt in diesem Fall. Jetzt haben wir uns eine Passwortdatei geschickt oder irgendwas überschrieben oder so. Jetzt wollen wir mal vertuschen, dass er hier irgendwie das mitkriegt. Und zwar werde ich jetzt mal einen Reset-Daemon starten. Den gucken wir uns gleich nochmal kurz an.
Noch größer, ja.
So, ich starte jetzt hier einen Reset-Daemon auf meiner Seite. Das ist ein Perl-Skript. Und jetzt versucht er nochmal, sich zu connecten mit Telnet an den Server, und wir gucken mal, was passiert. Und er versucht und versucht, noch nochmal, keine Chance. Oh, das ist vielleicht doch ein bisschen sehr doof. Ja, das ist natürlich eine geile Atmosphäre jetzt hier. Cool. Jetzt kann ich zwar mein Tattoo nicht mehr lesen, aber... Ja, das macht nichts. So, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken, stecken wir jetzt wieder um? Nein, wir stecken jetzt nicht um, das wird zu aufwendig. Und zwar, ich wollte noch zu diesem Reset-Daemon was sagen, das ist wie gesagt ein Perl-Skript, genau wie dieser Paketskonstruktor, und der baut auf diesen ganzen NetPacket-Modulen bei Perl auf. Da könnte man jetzt mal in den Code reingucken, aber ich glaube, da haben wir auch die Zeit jetzt gar nicht zu. Es ist super leicht, mit dem Zeug Netzwerk-Tools zu programmieren, und so ein, dieser Reset-Daemon, das ist ein Zehnteiler oder sowas. Es gibt so eine Packet-Capturing-Loop, da kannst du dir alle Pakete angucken, auseinanderfriemeln lassen und dann dementsprechend darauf reagieren und Pakete dann konstruieren. So, jetzt werden wir mal einen anderen Angriff ausprobieren. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das erkennen kann hier. So, genau, ich stoppe erstmal wieder den Reset-Daemon. Jetzt logge ich nochmal kurz ein. So, jetzt mach mal LS, guck mal nach. So, wir sehen da diese Textdatei, die ich eben angelegt habe. Kannst du mal reingucken, ob auch das drinsteht. Ja, und mach mal History. So, und da sehen wir nämlich also auch diesen Befehl, den wir eingefügt haben, den er nie getippt hat, den ich halt infiltriert habe jetzt. Falls man mir das nicht glauben mag, was da passiert. So, jetzt werden wir mal etwas anderes ausprobieren. Und zwar werde ich jetzt mal mir die IP-Adresse nehmen, die er hat, dann werde ich ihn anpingen. Daraufhin wird sein ARP-Cache feststellen, dass er plötzlich eine andere MAC-Adresse hat, nämlich meine. Dann wird er versuchen, sich bei ihm zu connecten, kommt dann aber bei mir raus, weil er ja denkt, dass er die MAC-Adresse von mir hat und landet dann bei mir. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Da kann man eine Menge Verwirrung mit Stiften, Server ersetzen. Ich könnte jetzt, in diesem Fall bin ich jetzt der Telnet-Server. Man könnte natürlich auch sagen, ich wäre jetzt irgendein Gateway nach draußen oder DNS oder ein Webserver oder irgendetwas. Ne? So, und zwar mache ich das, das stecken wir jetzt auch nicht um, das wird jetzt auch zu doof. Und zwar mache ich das mit dem ifconfig-Kommando. Das ist auch in dem Skript, in meinem Vortragsskript von dem Vortrag von vorhin, wie das funktioniert, da sage ich einfach ifconfig eth0 und gebe dann die IP-Adresse an, die ich dann haben möchte. Ich habe die jetzt geändert hier. Jetzt pinge ich den Client an, damit er auch die IP-Adresse erkennt. So, jetzt habe ich den gerade mal angepingt. Jetzt müsste er eine andere MAC-Adresse haben. Du kannst ja mal versuchen, jetzt mal Telnet zu machen. Und dann müsstest du jetzt eigentlich bei einem anderen Server rauskommen.
Ja.
Das ist ja genau, ja schon. Lass uns mal im Rechner. Also jetzt ist er bei mir drauf. Simpler Angriff. Wir können dann mal gucken hier. guck doch mal in deinen ARP-Cache. Ohne mit, also ARP-N.
Ja, ich mach das die von viel größer. Dann habe ich das auf allen. Ja, das ist echt scheiße mit meiner Auflösung, tut mir leid.
Ja, da sind wir jetzt ein bisschen reglementiert, da können wir nicht viel machen.
Ja, das ist meine Abkürzung.
So, wir sehen da jetzt eine MAC-Adresse. Die gucken wir uns jetzt mal an. Und jetzt stoppe ich mal diesen Ping. Jetzt kannst du in einer anderen Konsole einen Ping an den Originalen machen.
Ja.
So, warte mal. Ach, scheiße.
Hast du deinen geändert?
Ne, ich habe meine noch nicht geändert. So, ich ändere meine jetzt wieder zurück. Auf die 3. So, pings noch?
Ja.
Irgendwann lernt das halt. Oder ping du ihn mal an eben.
Ja.
So, die müssen jetzt gegenseitig wieder lernen, dass plötzlich die MAC-Adresse sich wieder geändert hat. So, jetzt müsste er aber haben.
Ja, genau.
So, und wenn er jetzt in seinen ARP-Cache guckt, wird er feststellen, dass er plötzlich eine ganz andere MAC-Adresse für ihn drin stehen hat. das erkennen, dass das zwei verschiedene sind? Gut. Also, Prinzip ist auch einfach und klar, denke ich mal. So, jetzt, wenden wir uns einem weiteren Angriff zu, und zwar, jetzt zeige ich das mal, wie man von fern den Upcache auch manipulieren kann, indem man ein ARP-Reply-Paket konstruiert. Und zwar, das muss ich mal überlegen, wie machen wir das? Soll ich da jetzt wieder umstecken? Ja, aber jetzt können wir vielleicht doch keiner machen. Oder wir haben einen Umsteckengel, das ist gut. So, und zwar funktioniert das mit dem ARP-Cache-Börsen, so ich mal nennen, so, dass ich jetzt ihm ein ARP-Paket, ein ARP-Reply schicken würde und so tun würde, als ob ich er wäre. Da gibt es diesen Generator SPAC Send Packets, den habe ich in dem Vortrag erwähnt. Ich habe das mal vorbereitet hier. War denn das? Genau, ich hole da jetzt was auf dem Ofen hier. So. Kann man das ein bisschen erkennen? Ja. Gut. Jetzt gucke ich mal bei mir in meinen ARP-Cache rein. Da habe ich jetzt eine Adresse drin. Jetzt ping ich mal. So, jetzt habe ich in meinem ARP-Cache die MAC-Adresse, an die ich das schicken will. Ich will jetzt an die IP-Adresse 02 was schicken. Und der hat diese MAC-Adresse. Das ist dann die Destination-MAC-Adresse. Ich glaube, die habe ich hier von gestern noch drin. Wir haben das gestern mal ausprobiert. Das ist die Destination-MAC. Sehen wir hier. Also es ist ein Shell-Skript. Für die, die es nicht sehen oder wissen. Die Source-MAC ist die, von der wir wollen, dass er denkt, dass er die hat. Ja? Deshalb, die Source-IP ist klar. Das ist seine IP, Destination IP ist seine. Und jetzt haben wir dieses MakeARP-Kommando, das erzeugt ein ARP-Paket an die Destination IP, mit der Source IP, mit den MAC-Adressen übergeben wir hier. Dann wird das Ergebnis gepiped in ein Kommando, das ein Ethernet-Paket erzeugt. Und dieses Ethernet-Paket wird adressiert mit der Source MAC, die wir spoofen wollen, also sagen wollen, der hat jetzt eine andere. Und an seine eigentliche geschickt. Ja, jetzt kann ich das aus. Ich mache mal hier den TCP-Dump wieder an. So, jetzt führe ich das mal aus. Und wir gucken mal hier in den TCP-Dump. Und wir sehen jetzt das Paket, was ich eben geschickt habe. Ne? Das ist jetzt ein ARP-Reply, der ihm sagt, dass die 192.168.01 jetzt an AABBCC hängt. Ne? Und wenn er jetzt in seinen ARP-Cache reingucken würde, würde er halt eben auch für 192.168.01 diese MAC-Adresse erkennen. Glaubt ihr mir das oder müssen wir jetzt wieder umstecken? Ihr glaubt es, gut. Der Effekt ist natürlich der, dass wenn er jetzt ein Paket schicken würde, das würde verpuffen, weil keiner diese MAC-Adresse hat. Das ist natürlich ein Effekt, den man sich beim ARP-Relaying oder beim ARP-Spoofen dann zunutze machen kann. Wenn wir jetzt einen Switch hier anschließen gleich, funktioniert das dann in dem Prinzip ähnlich. Der Switch kennt diese MAC-Adresse nicht, das Paket kommt an allen Ports raus und der Angreifer kann das Paket natürlich lesen. Das ist irgendein beliebiges Payload-Paket oder eine Verbindung aufbauen oder irgendwas und kann es dementsprechend umbauen und an den Server weitervermitteln. Und so wird dann weiter relayed und so. Und wir können dann quasi durch den Switch durch sniffen und hijacken. Das wollen wir uns dann auch nochmal näher angucken. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ja, dass er jetzt nichts machen kann, dass er ihn nicht mehr erreicht, glaubt er sicher. Dann wollen wir uns jetzt mal angucken, wie das in einer geswitchten Umgebung aussieht. Ich schließe jetzt mal kurz den Switch an. Klar mit. So, jetzt kannst du ihn nochmal anpingen, damit er deine richtige MAC-Adresse wieder liest. Hast du? Ja, jetzt sind wir hier schon. Was sind wir denn hier eigentlich? Hast du einen Broadcast gemacht oder? Ja. jetzt mach du mal eine Telnet-Session auf zu ihm. Und ich bin nach wie vor im Promiscuous-Mode. Hier sehen wir einen.
Geht's? Ja, ja, ist auf.
Gut. Und wir sehen, dass wir nichts mehr sehen hier. Weil der Switch sich jetzt die MAC-Adressen gemerkt hat von den Rechnern. Er weiß jetzt, wer an welchem Port hängt und verteilt dementsprechend die Pakete weiter. Also wir können jetzt hier, können wir jetzt so nichts mehr machen, dann müssen wir jetzt anders vorgehen. Und zwar, jetzt muss ich mal überlegen, wir können, wie viel Zeit haben wir denn? Ah, es wird knapp. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich werde jetzt mal Hans starten und wir versuchen mal mit Hans, das ist dieses Hijacking-Tool, da versuche ich jetzt mal die Verbindung von den beiden zunächst sichtbar zu machen und dann zu hijacken und gegebenenfalls wieder zu resynchronisieren. Das auch, kann man das vielleicht erkennen irgendwie? Ja, ich höre nichts Gegenteiliges, also kann man es. So, wir müssen zunächst, muss Hans die MAC-Adressen der anderen beiden Rechner kennen. Ich weiß es nicht, hier im Cache habe ich die eine noch drin. Per Hand gibt es einen MAC-Discovery-Daemon, den muss ich jetzt mal kurz starten. Und zwar bei Daemons. MAC-Discovery-Daemon. Den starten wir. Wir gucken mal nach, ob der schon was gelernt hat. Er hat noch nichts. Deshalb mache ich jetzt mal einen Broadcast-Ping. Dann melden sich die beiden. Und jetzt müsste der, ne, weil wir App-Replies und Requests gemacht haben, und die können wir ja sehen, müsste der hier zwei, drei sogar, auch nicht schlecht, MAC-Adressen haben. Aber gut, das erste ist meine eigene, klar. Ne? Wunderbar, jetzt können wir den Demo wieder stoppen. Und machen jetzt einen Hijack-Versuch. Ach Quatsch. Und zwar machen wir einen ARP Simple Hijack. Das heißt, wir machen einen Hijack-Versuch, also automatisiert im Prinzip das, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem Infiltrieren und Pakete umbauen und ARP-Spoofing in einer Hand. Also könnt ihr jetzt mal, kannst du mal was machen, mal LS oder sowas? Denn Hand müsste jetzt Verbindungen erkennen. Ne? Mal nochmal.
Ja.
Mach mal weiter hier, LS. Ja, das ist der Vorführeffekt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Die müsste eigentlich nicht, also das müsste jetzt. Der erkennt jetzt keine Connection, das ist das Problem. Deshalb gehen wir da anders vor. Also nochmal einen Schritt zurück. No. Wir machen jetzt einen ARP-Relaying-Angriff, versuchen wir mal. Und zwar starten wir einen ARP-Relayer-Daemon. Machen einen Host-to-Host-ARP-Spoof. Das ist im Prinzip, das habe ich in dem Vortrag auch schon erklärt, ich weise den beiden MAC-Adressen zu, also fälsche quasi die im ARP-Cache die MAC-Adressen, also ich sage ihm, dass er eine andere MAC-Adresse hat, also eine, die es nicht gibt, und bei ihm dann genauso. Und das kann man als Daemon machen, dass das immer, falls sich der ARP-Cache von alleine refresht, dass das auch immer frisch in seinem ARP-Cache drin bleibt. Das will ich mal ausprobieren hier. So, da wird auch gleich schon eine gefälschte MAC-Adresse vorgeschlagen. Und hier ebenso. Jetzt haben wir mal als Refresh-Intervall 3 Sekunden. Also das ist für den Fall, dass der ARP-Cache sich irgendwann bei ihm zum Beispiel selber löschen würde und dann irgendwie anfangen würde, die Originaladresse zu lernen. Das sehen wir hier unten in dem TCP-Dump. Sehen wir diese Pakete, diese ARP-Replies, die da entstehen. So, jetzt müsste an und für sich. Mach mal irgendwas. Jetzt sehen wir hier schon Pakete vorbeifliegen. Ne? Das sind also, die dürfen wir normalerweise nicht sehen. Das sagt uns jetzt schon bereits, dass dieser Spoofing-Versuch, dieser Relay-Versuch funktioniert hat, dass wir jetzt alle Pakete sehen können, was dazwischen denen läuft.
Ich hab jetzt keine Kontrolle mehr über die Session.
Du hast keine Kontrolle mehr über die Session?
Also,
das ist schlecht.
Ich sehe gar nichts mehr. Also,
Dann werde ich mal gucken, was du hier für. Wir sehen hier. Was sehen wir denn hier überhaupt? Die Database. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir diese Session jetzt wieder killen können. Da gibt es hier. Gibt es die Option hier, sich Connections anzeigen zu lassen? Man kann die Listen. Da sehen wir eine hier oben. Das ist die wir gerade jetzt gestört haben. Also wir haben im laufenden Betrieb die MAC-Adressen gefälscht und da ist der Nervo ein bisschen durcheinander gekommen und kann jetzt offensichtlich gar nichts mehr machen. Deshalb werde ich jetzt mal mit Reset Connection diese Connection auswählen und resetten auf beiden Seiten. Also jetzt kriegen beide so ein ARP, so ein Reset-Paket. So, und jetzt.
Ja, also ich bin wieder auf der Konsole. Connection ist close by foreign host.
So, also ganz leicht. Nach wie vor sind die beiden MAC-Adressen gespooft. Jetzt machen wir mal eine neue Connection auf. Zu ihm rüber.
Okay.
So, wir sehen hier auch schon im TCP drunter, neben den ARP-Replies von diesem Daemon, dass da offensichtlich was passiert. Wir sehen hier ein IP-Paket an Port 23. Das ist offensichtlich die Verbindung, die wir gar nicht sehen dürften. Funktioniert's?
Ja, ja. Gut. Also ich bin eingeloggt, ohne Probleme.
Gut, super. Jetzt machen wir mal, versuchen wir den mal zu hijacken mit diesem Tool hier. Und zwar wählen wir die Verbindung aus. Das ist also auch super. Wir kriegen mitgeteilt, dass die Hosts bereits abspoofed sind. Natürlich, also das Hand ist wirklich ein cooles Tool, also muss man sagen. Das kann man so ein bisschen in Input-Mode sich noch auswählen hier, ob wir die Connection uns anschauen wollen, was da passiert, ob wir beides sehen wollen, also was vom Server und vom Client kommt, unterschiedliche Farben, ein bisschen übersichtlicher vielleicht. So, jetzt machen wir einfach nochmal LS oder so. PS. Jetzt sehen wir hier quasi das, was wir machen, irgendwie LS oder Cut irgendeine Textdatei oder so. Ja. Das ist jetzt durch den Switch durchgesnifft und wir können jetzt quasi sehen, was er da macht. Wir sehen jetzt die Buchstaben doppelt, ne, weil ich jetzt gesagt habe, er soll beide Ausgaben anzeigen. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. So, jetzt nochmal auf. Jetzt will ich mal gucken, denn man müsste jetzt eigentlich, könnte ich mal hier direkt Kommando eingeben. Scheint aber nicht zu funktionieren. Gib nochmal was ein, LS oder so.
Macht er.
Macht er. Ja, das geht. Machen wir mal im LS. Dann müssen wir mal kurz hier intervenieren. So, machen wir mal. So, jetzt steht hier auch noch der Hinweis, dass ich die Verbindung jetzt übernommen habe. Anscheinend machen wir nochmal LS. So, so. Jetzt passiert da eigentlich nichts mehr. Jetzt mache ich mal LS. So, genau, jetzt habe ich die Verbindung. Ne? Und er kann jetzt da irgendwie tippen und machen, was er will. Tut mir jetzt leid, aber ich werde als erstes mal hier diese Textdatei wieder löschen. Jetzt habe ich mich nur vertippt. Ja, muss jetzt yes. Ja.
Siehst du, was du jetzt machst?
Siehst du, was ich mache?
Nein, also ich sehe jetzt ein Dollarzeichen und kann da Eingaben tätigen, wie ich will. Auch STRG-C reagiert nicht, STRG-Z reagiert nicht. Ich muss den Prozess jetzt von einer anderen Konsole killen.
Aber damit warten wir noch mal kurz. Also das ist, glaube ich, jetzt auch demonstriert, dass das Übernehmen durch einen Switch auch funktioniert. Jetzt versuchen wir mal, die Verbindung zu resynchronisieren. Das ist ein Feature von Hans, das hatte ich ja in dem Vortrag auch erwähnt, wo dann er so doofe Meldungen kriegt, weil er müsste ja jetzt seine initialen Sequenznummern erhöhen. Er müsste jetzt Zeichen tippen. Nun funktioniert das bei Hand leider nicht immer. Also ich vermute mal, gestern haben wir das ausprobiert, hat es nicht funktioniert, es hat schon mal funktioniert. Wir versuchen es einfach mal. Jetzt. Ja, genau, jetzt geht es nämlich nicht. Mach mal irgendwas, drück mal einfach irgendwelche Tasten. Jetzt sehen wir hier seine Tasten. Ja, jetzt allerdings, ja, das ist irgendwie ein Bug von Hand. Also.
So da.
Nee. Da komme ich jetzt nicht mehr raus, das ist das Doofe. Ja, ich hätte bezahlt seine Session, jetzt könnte ich mich an seiner Stelle mal ausloggen oder so. Ja, das hat irgendwie alles nicht. Wirkt irgendwie alles nicht. Ja, jetzt ist Hand ganz abgestürzt. Also wie gesagt, das mit dem Resynchronisieren ist noch nicht so ganz sauber. Wer da Lust hat, kann ja mal vielleicht in den Code gucken. Ich werde jetzt mal Hand per Hand killen. So, das sind wir wieder. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben jetzt durch den Switch gesnifft und gehijackt. Den Resynchronisationsversuch, der ist fehlgeschlagen. Was ist denn bei dir eigentlich jetzt gerade? Bist du?
Also, bei mir, ja, wie gesagt, war Tenet tot und ich musste den Prozess von einer Konsole killen. Jetzt bin ich wieder auf Shell.
So.
Können wir weiterarbeiten.
Er ist jetzt verwundert, was mit seiner Session passiert ist. Das muss ich mal gucken. Wie gehen wir dann jetzt hier weiter vor? Du kannst dich ja einfach nochmal.
Nee,
Moment, ich mache jetzt. Genau, kannst du ihn mal anpingen? Pingt euch mal zurück, dass wir mal. Der Relay-Demon ist ja jetzt gestoppt. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier aussieht. Log dich mal ein.
Ah. So.
So, da sehen wir nämlich schon hier die ersten APRI-HES und APRI-PLIES. Da werden MAC-Adressen ausgetauscht, die definitiv nicht so aussehen wie die, die wir vorhin gespoofed haben. Und wenn er jetzt irgendwas macht, wir können es hier nicht mehr sehen. Also das ist jetzt, der Spoof ist vorbei, der Zauber ist aus.
Ja, ich bin wieder eingeloggt.
Er ist wieder eingeloggt. Jetzt müsste auch diese Textdatei, die ich gelöscht habe, weg sein eigentlich. Ist die weg?
Ja.
Gut, die ist weg. Dann machen wir jetzt zum Abschluss, ich hoffe, das schaffen wir noch, dieses Szenario durch, was wir da vorhin hatten. Also müsstest du jetzt mal wieder DNS anschalten. Das sieht jetzt so aus. Auf seinem Server läuft ein HTTPS-Server mit einem Zertifikat und da läuft ein DNS-Server. Und er hat einen Client. Ich glaube, da müssen wir jetzt umstecken gleich. Warte mal. Moment, noch nicht. Ich sag. Danke. Ich muss erstmal hier. So, ich trage das mal hier in den Resolve-Conf ein, dass er jetzt der DNS-Server ist. Und wie war das? Server.hijack. Ja, wir sehen, das funktioniert auch sogar. Jetzt wird er einen Browser aufrufen und sich die HTTPS-Seite anschauen. Und da werden wir am besten mal umstecken. Irgendwie auf ihn wieder dran hier. Danke dir, super.
Ja, müsste gleich kommen.
Ja, genau, wir sehen jetzt, glaube ich, Opera.
Ja. Also das ist eine normale HTTP-Verbindung. Wir haben jetzt DNS aktiviert. Der Server heißt server.hijack. Tut mir leid. Ich mache jetzt einfach mal ein HTTPS. Jetzt schickt er mir sein Zertifikat.
Wir sehen da was von ham.tonicum, das merken wir uns mal.
Genau. Ich akzeptiere das. Und sehe wieder Hijack Dummy. Und das ist eine HTTPS-Session und da ist so ein Schloss für Symbol sehr sicher. Gut. So. Ich schließe jetzt mal Opera, weil er sonst den Session Key speichern muss. Ich gleich nochmal aufmachen.
Wir können ja gleich nochmal umstecken, dann zeige ich mal, wie diese Tools gestartet werden.
Ja.
Genau. Also er schließt jetzt den Browser wieder, weil wir haben festgestellt, dass. Ja, mach mal. Danke. Dass. Diese Zertifikate irgendwie mal gespeichert werden, mal nicht, auch wenn man nur für eine Session das accepted hat und dann irgendwie eine Browser-Instanz schließt, dann wieder öffnet und dann wieder sich die Seite anguckt, dann wird da trotzdem das Zertifikat akzeptiert. Das ist ein bisschen mysteriös. Müsste man sich vielleicht mal in Ruhe angucken, was da passiert und warum das so passiert. Jedenfalls hat er jetzt den Browser ganz geschlossen. Jetzt sind wir wieder bei mir und jetzt legen wir mal los. und überlegen wir, was wir jetzt machen wollen. Wir sind nach wie vor an dem Switch. Wir müssen zunächst erstmal wieder die Verbindung sichtbar machen. Dazu müssen wir wieder, werden wir wieder Hand starten. Wir werden den APU-Lane-Daemon starten. Und ich gebe das mal kurz an hier. Machen wir wieder so 3 Sekunden Refresh-Intervall. So, jetzt können wir hier sogar nochmal gucken. Da gibt es eine Testfunktion, Test if Arpspoof Success. Können wir jetzt mal auswählen. Ist okay, wird hier gleich angezeigt, also ist sehr benutzerfreundlich. Und das andere ist dann wahrscheinlich auch okay, das brauchen wir jetzt nicht zu testen. Den lassen wir jetzt einfach mal laufen. Und jetzt müssen wir als nächstes, werde ich einen DNS-Buffer starten, um DNS-Anfragen umzulenken auf meinen Rechner. Das, dieser DNS-Buffer geht Hand in Hand mit einem Man-in-the-Middle-Tool, also dieses Web-Man-in-the-Middle, das ist in dem DSniff-Package drin und das soll dann Zertifikate austauschen. Hoffe ich jedenfalls, dass das hier gleich funktioniert. Ich starte mal, zeige euch mal kurz den, wie war denn das hier? Man kann für diesen DNS-Buffer hier so Host-Files anlegen. Die sehen dann so aus, ich habe es in diesem Fall einfach mal, dass alle Anfragen werden einfach umgelenkt auf meinen Rechner. Also es macht sich auch freundlich, wenn man sowas dann im Hackcenter mal startet. So, der lauscht jetzt auf DNS-Queries. Also man könnte, das ist jetzt eingeschränkt nur auf DNS-Anfragen, man könnte auch generell alle Anfragen dann umleiten mit diesem Tool. Wir werden jetzt als drittes in dieser Runde diese Man-in-the-Middle-Kiste mal starten. Da muss ich erstmal hier. Da kann man, wenn man das aufruft, automatisch ein Zertifikat generieren. Also das ist dieses Tool, was dann das Zertifikat austauscht und eine neue Connection zu dem Server aufbaut und dann letzten Endes entschlüsselt. Also das kann Formulareingaben dann anzeigen hier oder Passwörter automatisiert nach irgendwelchen Schlüsseln dann suchen halt. Also das ist eigentlich recht witzig. Ich habe jetzt hier schon mal, Moment, habe ich hier nicht, aber hier. Hier habe ich ein Zertifikat erstellt, CRT, das ist vorhin automatisch mit WebMETM, Man in the Middle, ausgefüllt. Und wenn ich jetzt das Tool starte, bedient er sich dessen, von diesem Zertifikat, was ich vorhin schon erstellt habe. So, wir sagten jetzt Remain Transparently. Und jetzt müssten wir mal wieder umstecken. Und jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert. Ich kann es, das ist ein Vorführeffekt, ne?
Also, ich habe den Browser neu gestartet. Drücke mal Enter.
Und?
Und?
Wir sehen ein Zertifikat, das jetzt plötzlich Widget heißt. Von der Hijackers Guild. Nur aus einer Stadt Torabora in Afghanistan. Ist vielleicht ein bisschen geschmacklos jetzt, aber ich denke. Also, wir haben jetzt quasi dieses Zertifikat ausgetauscht. Und du kannst das ja mal akzeptieren. Ich meine, der Effekt kennen wir. Der DAO in einem Internetcafé guckt sich eine Seite an, sieht dann da ein Widget, oh, Hijackers Guild, oh mein Gott, ich muss jetzt mal halt eine Überweisung machen oder so, akzeptiert das. Viele Leute interessiert es nicht, die kriegen halt plötzlich ein neues Zertifikat und denken, ach naja, mein Gott, ist irgendwie abgelaufen, gibt es jetzt ein neues oder was weiß ich, und akzeptieren das halt. Die Leute sind einfach so, ne? Also wer aufmerksam ist, ich denke, die meisten Anwesenden hier sind sicherlich nicht so, die werden da plötzlich feststellen, ups, anderes Zertifikat und werden das dann vielleicht auch erstmal sein lassen oder so, ne? Wenn er jetzt irgendwelche Formularangaben machen würde, können wir das bei mir sehen. Wir haben jetzt leider nur eine Plaintext-Seite, also da gibt es jetzt, ja, das ist jetzt, das schaffen wir zeitlich gar nicht mehr, glaube ich. Viertelstunde haben wir noch.
Der Inhalt der Seite ist aber vom Server jetzt, nicht von
dir. Der Inhalt ist auf der Seite, ne?
Der
genau.
Okay. Nice.
Wir machen das mal ganz spontan hier. Der Admin von dem Server. erstellt eine Formulareingabe HTML-Seite. Und wir gucken mal. Das ist egal. So. Da müssen wir, also da kann ich jetzt nicht garantieren, dass das spontan funktioniert. Also. Gibt es denn zwischendurch, solange er hier tippt, irgendwelche Fragen oder so? Ist irgendwas unklar? Oder soll ich irgendwo nochmal drauf eingehen? Ich kann das allerdings nicht sehen, ob sich irgendwer meldet. Da sehe ich aber ein Mikrofon hinter dem. Ja.
Ja, ist jetzt, also eine der kritischen Stellen ist also das ARP-Protokoll. Diese Verhaltensweise, einfach irgendwelche zugerufenen oder mitgelauschten ARP-Antworten einfach so zu glauben, ist das ein Fehler im RFC oder ist das einfach Faulheit der Implementatoren? Weil wenn wir über die Straße gehen und uns flüstert jemand zu, hey, ich bin deine Bank, gib mir jetzt mal dein Geld, wir glauben auch nicht alles, was im Fernsehen steht, aber das ARP macht das. Ist das jetzt Implementierung oder RFC-Fehler?
Also das RFC sagt natürlich nicht, wie das auszusehen hat. Das ist eine Implementierung in dem Stack.
Weil, wenn man beispielsweise nachguckt, man hat ja das öfter mal in der ARP-Tabelle irgendwie so Incomplete Request, das heißt also, dort ist noch irgendwie eine Antwort ausstehend, dann sollte man natürlich nur diese Antworten annehmen und nicht irgendwas, was man gerade mal so aufschnappt.
Allerdings, ja. Also vor allem diese ungefragten Antworten halt. Das ist halt das Groteske. Ich kann Ihnen, haben wir ja vorhin gesehen, einfach einen Reply schicken, wo der gar nicht irgendwie einen Request gemacht hat, ne, und er glaubt das trotzdem an. Das ist schon ziemlich...
Hallo? Noch eins vielleicht zu den Replies, weil ich es gerade sagst, zu den Replies. Also es gibt bestimmt schon, dass auch in Intrusion Detection Systeme ARP-Replies, zum Beispiel, die regelmäßig gesendet werden, anzeigen. Aber im ARP-Protokoll steht zum Beispiel auch, dass wenn ich jetzt einen ARP-Clerken schicke ich meine eigene Mac-IP-Kombination mit, und in der RFC steht, dass sie zum Beispiel auch gespeichert werden soll. Das heißt, im Grunde wird es eigentlich ausreichen, ARP-Queries zu schicken. Ist auch ganz interessant vielleicht.
Moment, du schickst...
Wenn ich ein ARP-Query schicke ich als Absender meine eigenen ARP-Informationen mit. Mhm. Und das heißt, ich kann auch buchen mit einem ARP-Query.
Stimmt, ja, das sind diese Optimierungen, die da vorgeschlagen werden in diesem RFC, ne?
Ja, genau.
Also das manche...
Doch, das stimmt wirklich.
Ja, das ist so. Dass der Empfänger einer Query sich das vom Absender gleich merkt.
Stimmt, ja, und eben die ARP-Anfragen, das sind ja recht viele im Netzwerk, zu reduzieren, die Anzahl zu halten.
Ja, ganz genau. Das hatte ich ja auch so in dem Vortrag angedeutet. Das wäre eine interessante Sache. Könnte man mal versuchen zu implementieren oder automatisieren. Also das müsste auch funktionieren, so auf alle Fälle, ja. Klar. Hier wird es halt jetzt so gemacht, also das ist fast noch grotesker irgendwie. So, oh, ich sehe gerade. Wir haben jetzt eine Webseite mit Formulareingabe. Gib mal was ein und schick mal los.
Okay. Das dauert irgendwie.
Hast du schon was geschickt?
Ja. Schick mal deinen Request.
Warte mal, ich muss das.
Nein.
So. Mach mal eben. Musst du eigentlich.
Ja, aber irgendwie scheinbar. Dein Haus schließt ja die Verbindung.
Ach so, ja. Ja, wir probieren hier nebenbei anscheinend noch an dieser Webseite. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich kann es nicht garantieren, dass das jetzt hier sofort in den letzten 5 Minuten noch funktioniert mit der Formulareingabe. Dieses Web-MITM macht das aber. Ne? Also das kann man zu Hause mal ausprobieren in Ruhe und sich mal angucken. Das sucht Formulareingaben raus und kann auch, glaube ich, schon wie voreingestellt nach GMX-Passwörtern scannen oder irgendwie sowas. Das ist also recht flexibel. Fragen, Anmerkungen, Korrekturen oder so?
Oder?
Was?
Ja.
Das
ja.
Weapon-Mittel gehört mir zu DSNF.
Ja. Ja. Genau. Cool, ja. Jetzt müssen wir nochmal kurz.
Funktioniert das Hijacken auch mit einer bestehenden HTTPS-Verbindung?
Das mit einer bestehenden?
Ja, also nicht, dass der Browser jetzt neu aufgerufen wird, sondern dass bereits ein eine Eingabe erfolgt und dass dann Beseitigung gemacht wird.
Also das würde theoretisch funktionieren, dass wenn er jetzt eine neue Anfrage stellt, dass dann live das Zertifikat ausgetauscht wird. Müsste eigentlich, aber... Ja, das stimmt, das ist auch noch eine Sache. Also da habe ich jetzt keine genaueren Erkenntnisse, wie diese Browser sich dann verhalten, wenn die während einer solchen Session plötzlich einen anderen Key kriegen. Also das kann auch etwas durcheinander gehen. Also das haben wir nicht so genau hingekriegt hier. Aber ich habe jetzt hier übrigens gerade das Passwort gesehen, was du da eingegeben hast, glaube ich.
Ich gebe nochmal ein. Ja, drücke jetzt auf, also ich habe was eingegeben, mein super geheimes Passwort. Vorher wieder die von Midget, das Zertifikat von Midget übernommen. Ich drücke auf Ausführen.
Also eben habe ich es gesehen hier. Wir können ja mal umstecken eben nochmal.
Ja.
Und uns das mal angucken, was das Web-MITM ausspuckt. Also Secure Shell meinst du jetzt, ne? Version 1 ist ja, wenn ich nicht vorher beim Server meinen Public Key eingetragen habe, ist es ja genau das gleiche eigentlich. Ne? Wir tauschen auch anfangs die Public Keys aus. Und da gibt es auch bei dem DSNIF das entsprechende Tool, ne? Secure Shell MITM, mit dem man also genau das auch machen kann.
Ist mir bekannt, aber wenn eine Verbindung schon besteht und die Keys vorher ausgetauscht worden, ist es dann möglich?
Ich vermute mal nicht. Also ich denke mal, ich glaube nicht, dass man in der laufenden Verbindung bei einer Secure Shell Session zumindest, weil das ist ja eine stehende Verbindung, ist ja nicht so wie bei HTTP oder HTTPS, dass man da, nachdem die Schlüssel schon ausgetauscht sind, da nochmal das Zertifikat ändert, kann eigentlich nicht sein, ne? Doch?
Ja, der sagt dann nur irgendwie, dass da jetzt einer in der Mitte sein könnte.
Ach so.
Wenn man dann da auf jetzt einen Tipp geht.
Ach so.
Ich habe mal irgendwo was gelesen, genau kann ich es nicht beschreiben. Es gäbe wohl irgendeine Möglichkeit, beide Seiten dazu veranlassen, neue Session Keys auszuhandeln und dann könnte man Man in the Middle machen.
Mhm.
Innerhalb einer bestehenden Session. Aber wie es genau funktioniert, weiß ich auch nicht.
Klingt
auch nicht weiter, war auch nicht besonders detailliert beschrieben.
Müsste man sich mal gucken.
Soll wohl irgendwas geben.
Danke, das ist. Kannst du nochmal das Passwort noch jetzt eigentlich nochmal klicken irgendwie? Mal gucken, ob das jetzt irgendwo erkennen. Wir sehen hier schon diese. Ja, hier oben sehen wir es genau. Hier sehen wir das Passwort, was er da jetzt gerade eingegeben hat. Ne? Hast du das eingegeben?
Ja, ich habe nur das Hallo eingegeben.
Also, ja gut. Das ist jetzt hier wahrscheinlich dieses Web-ITM, das ist jetzt irgendwie Statusausgabe. Wir sehen jetzt hier diese Formularangabe. PW heißt anscheinend dieses Formular. Und er hat als supergeheimes Passwort über eine verschlüsselte Verbindung Hallo eingegeben. So viel zur Sicherheit von HTTPS. Ja, ansonsten Statusausgaben vom Browser. Können wir alles mitlesen.
Nochmal eine Anmerkung zu der Frage hier mit dem SSH und SSL. Innerhalb vom SSH-Protokoll ist es durchaus möglich, bei einer bestehenden Verbindung neue Session Keys auszutauschen. Protokoll 1 auf jeden Fall. Protokoll 2 sieht das Protokoll das auch vor. Es ist aber schwieriger. Es gibt ein Tool, was das einigermaßen komfortabel kann, das ist EtherCap. Gibt es auf SourceForge beispielsweise. Und es macht es auch relativ bequem. Bei SSH2 ist der Schlüsselaustausch oder die Authentifizierung ein bisschen aufwendiger gestaltet. Da kann ich im Moment noch nicht so viel zu sagen, was für Voraussetzungen da der Man in the Middle haben muss. Ob man neue Session Keys bei SSL aushandeln kann, bin ich mir nicht sicher. Ist mir nicht bekannt.
Jo. Gibt's sonst Fragen?
EtherCap ist übrigens die bessere Implementation von Hand.
Ja.
Als kleiner Hinweis, ja. Also ein Tuck bequemer zu bedienen. Also es
echt?
Hat so eine Art Endcursus-Oberfläche.
Geil, gibt es das auch für Windows dann, wo man einfach hier so Hijack Excel anklickt?
Das steht vielleicht noch aus.
Ist ja geil.
Außerdem ist die Doku einfacher zu lesen.
Aha.
Kein tschechisches Englisch.
Ja, dazu, ich habe jetzt mir den Code von Hand mal angeguckt, der ist zumindest ziemlich übersichtlich und man kann da also eine Menge lernen. Ich weiß, bei EtherCap kenne ich jetzt nicht. Aber ich werde mir das auf. Ist gut? Also werde ich mir das auf alle Fälle auch mal angucken. Ne? Habt ihr das jetzt gar nicht weiter vorbereitet. Okay, weitere Fragen? Denn ich bin sonst mit den Vorführungen sind wir durch. Wir haben das alles hier gezeigt. Gibt es noch Anmerkungen? Anscheinend nicht. Dann möchte ich mich mal eben ganz herzlich bedanken bei meinen Freunden und Helfern, mit dem Jan und dem Stefan, die mir jetzt hier beim Vorbereiten geholfen haben. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auch schönen Dank nochmal an den Engel, der hier die Dinger umgesteckt hat. Das war auch super nett. Und tschüss, vielen Dank.
Sorry, mal eine kurze Frage. Die waren heute Vormittag bei dem Vortrag nicht dabei.